die erste Überlegung war, wir brauchen jetzt erstmal einen Turm, der skalierbar ist. Also die Kamera ist schlau genug, um selber identifizieren zu können, das ist ein Mensch, das ist ein Hund oder das ist ein sich bewegender Baum.
Also ein um Längen besseres Produkt, wenn man ehrlich ist.
Ja, okay. Dramatisch. So, dass dann der geschäftsführende Gesellschafter da gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, das mit euch zu machen. Gibt nur ein Problem, ich bin ein bisschen in der Zeitdruck. Kriegt ihr es hin? In 2 Monaten brauche ich 200 Türme.
200 in 2 Monaten.
Und wir hatten einen einzigen Prototypen. So, das war's, was wir hatten.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Jörn Windler von Videoguard. Er erzählt uns, wie er vom VC und Schreibtischtäter zum CEO wurde, warum er in dem Unternehmen fast am ersten Tag gekündigt hat, dann angefangen hat, Menschen gegen Maschinen zu tauschen, heute mehr als 3000 Videotürme in Deutschland im Einsatz hat und damit der größte deutsche Baustellenüberwacher ist. Herzlich willkommen, Jörn.
Herzlichen Dank, Markus.
Ja, schön, dass du hier bist. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, Jörn Windler, verheiratet, glücklich verheiratet, muss ich an dieser Stelle sagen, genau. 2 Kinder, demnächst eine Katze, die zieht gerade bei uns ein. Ich bin von Haus aus Jurist, habe das ursprünglich mal gelernt, relativ schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich lange Zeit weitermachen möchte und habe meinen Weg dann ja über verschiedene Stationen jetzt letztendlich bei Videoguard gefunden.
Was macht Videoguard?
Wie du schon gesagt hast, wir überwachen Baustellen, also primär Baustellen oder im Prinzip temporäre Bewachung von all dem, was schützenswert ist, mit Videotürmen, also mit Videoanalytik und Kameras.
Da wolltest du ja gar nicht von Anfang an hin, sondern es war ja so, dass du eigentlich einen guten Job hattest und ein Unternehmen investiert hast. Da kommst du ja her, oder?
Ja, genau. Also ich habe bei einem kleinen, naja, einer Beteiligungsgesellschaft Ammer Partners gearbeitet, zusammen mit 2 Kollegen, Dieter Ammer, Ex-CEO Bex und Tchibo und Oliver Melzer, seine rechte Hand von Tchibo. Und ich war sozusagen die linke Hand damals von Bex, haben wir zusammengefunden, Ammer Partners gegründet, haben 8 Jahre investiert, was alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen war, manchmal gut, manchmal weniger gut. Und das letzte Investment war eigentlich in die International Security Group, was man heute als Videoguard kennt. Und da hatte ich eben die Überlegung, weg vom Folienmalen und den gestandenen Unternehmern zu erklären, wie die Welt läuft, selber mal erkunden, was heißt es eigentlich, ein Unternehmen zu führen und woran scheitern dann manche auf dem Papier so schönen Strategien in der Realität.
Aber der Drang war komplett neu oder du wusstest schon immer im Herzen, dass du Unternehmer werden willst oder hast du es kennengelernt in dieser Phase?
Ich habe eigentlich schon immer was gemacht. Zu Jugendzeiten habe ich mal eine Software-Compilation gegründet, in Anführungszeichen. Also es war eine Software-Compilation von Hacking-Tools, die ich verkauft habe.
Die hast du selbst zusammengestellt. Waren nicht deine Tools? Okay.
Nicht meine Tools, sondern praktisch nur eine Zusammenstellung. Ziel waren Script-Kiddies, die mal hacken wollten, aber das natürlich nicht konnten.
Das Medium war damals Diskette oder Kassette?
CD, tatsächlich.
CD schon, okay.
Tatsächlich schon gepresste CD dann, ja. Damit fing das an. Dann habe ich während des Studiums eine Paintball-Liga mitgegründet im Norden von Deutschland. Und
schön.
Ja, weniger des Geldes wegen, als um da neue Strukturen zu schaffen und raus vom Wald sozusagen in den Sport sozusagen das Ganze zu heben. Und so habe ich eigentlich schon immer das eine oder andere gemacht, um ich sag mal, im weitesten Sinne unternehmerisch tätig zu sein.
Und hast du aber 8 Jahre lang, ihr habt zusammen in die Unternehmen investiert, dann habt ihr die Gründer quasi beraten, habt neues Management reingeholt, also ihr habt viel am Schreibtisch gemacht.
Ja.
Und dann natürlich Unternehmen bestmöglich gemanagt, mal verkauft, mal nicht verkauft, mal es funktioniert, mal nicht.
Ja.
Und dann hast du ausgerechnet quasi bei einem Sicherheitsunternehmen, ich meine, ihr macht heute Videotürme, verstanden, aber das war ja damals, war das ja nicht die treibende Kraft dieses Sicherheitsunternehmens, dann bist du in so ein typisches Sicherheitsunternehmen rein.
Ja, das war tatsächlich Hardcore-Sicherheit, das heißt People on the Street,
okay.
Arme und Beine, die man vermietet hat, um tatsächlich Baustellen zu bewachen.
Und du bist da ja, also bist aus dem Fonds raus oder aus diesem Konstrukt, wo ihr ein Unternehmen investiert und
genau.
Bist dort direkt als Geschäftsführer rein.
Genau. Das war die Überlegung, was Neues zu lernen, zu gucken, wie sieht das von der Seite aus. Ursprünglich mit dem Gedanken, das eine Zeit lang zu machen und dann vielleicht wieder zurück oder was Eigenes zu gründen. Man weiß es nicht, ja? Also.
Und dieses Unternehmen hatte damals wie viele Mitarbeiter? Wie groß waren wir da?
Oh, wir waren, ich würde sagen, im Office so 10 Leute, dann vielleicht noch 5 in der Technik und dann noch so bummelig 30 Bewachungsmitarbeiter, die dann eben, wie du schon gesagt hast, in Wohnwagen primär Windkraftbaustellen überwacht haben.
Also das war zum Schluss auch wirklich das Business. Ihr habt mit den 30 Leuten da draußen Geld verdient. Die haben in Wohnwagen, wenn so Windkrafträder und Co. gebaut wurden, haben die dort monatelang geschlafen, gelebt und haben diese Baustellen überwacht. Und ihr habt jeden Tag eben einen Tagessatz dafür gecharged.
Ja.
Wow.
Wow. Ja, aber das war nicht die Idee sozusagen, als ich da eingestiegen bin, sondern der damalige Gründer hatte die kreative Idee zu sagen, naja, das mit den Margen ist nicht so richtig cool. Das Geschäft ist auch nicht auf ewig skalierbar. Du brauchst ja vernünftige Leute und die findest du in der Branche nur mit sehr viel Glück. Mhm. Es gab schon das Thema Videoüberwachung und eben Kameratürme waren es damals nicht, aber Anhänger mit Kameratechnik, die dann eben auf Baustellen gestellt wurden, um da zu überwachen.
Das hatte der schon im Kleinen und ihr habt es auch gesehen und habt wahrscheinlich, also wart ihr damals schon so tief drin, dass ihr gesehen habt, was macht denn der eigentlich an Kohle mit den Kameratürmen und wie viel macht er mit den, nee, das war es nicht.
Nee, also die Kameratürme waren die Idee, also ja. Wir haben praktisch in eine Idee investiert und gesagt, ja, wir verstehen, dass das die Zukunft sein könnte und dass du dein Personal substituieren könntest mit eben Technik. Nun muss man dazu sagen, wir hatten die eigenen Mitarbeiter, wir hatten aber auch diverse Subunternehmer, das heißt, die Anzahl der Leute, die wir gemanagt haben, lag vielleicht bei 100. Mhm. Und da war eben die Überlegung, zu ergänzen oder sukzessive zu ersetzen.
Okay, so darauf hat er sich eingelassen. Ich glaube, er hat im ersten Schritt 50% gekauft,
ja,
der
genau.
Firma. Und dann kam der junge, dynamische, neue Geschäftsführer aus in der Nähe von Hamburg auf jeden Fall.
Ja.
Und wo ist die Firma? In Ostfriesland.
Genau, zum damaligen Zeitpunkt saß sie in Leer, Ostfriesland. Mhm. Zweitgrößter Räderstandort. Schöne Stadt. Also kann man tatsächlich mal vorbeikommen. Wohnen wollte ich da damals allerdings nicht.
Okay, so und jetzt gehe ich mal davon aus, ein Sicherheitsunternehmen, wir hatten ja hier schon Sicherheitsunternehmer sitzen, das sind ja meistens recht klare Kanten, die Leute, die so Sicherheitsunternehmen betreiben, meistens mit ein paar Amateursteher, haben beim Bund irgendwas gemacht oder haben auf jeden Fall sehr sportliche, taffe Männer. Wie war denn so dein erster Tag? Wie wurdest du denn empfangen?
Ja, also sportliche Männer, das stimmt schon. Der damalige Gründer kam von der KSK sozusagen, war überall im Einsatz, wo wir offiziell nie waren in Deutschland und hat das Unternehmen auch so geführt, mit einem gewissen Nachdruck, möchte ich sagen. Und es hat zwei Erfahrungen gegeben, die haben mich ein bisschen zweifeln lassen. Die erste war am ersten Tag, dass mein Auto nicht da war, was ich nun haben sollte, um eben zwischen Pinneberg, genauer genommen, und Leer zu pendeln. Das wurde dann in etwas lauterer Stimme der Sekretärin klar gemacht, dass sie da was nicht rechtzeitig geschafft hat. Das war aber eine Tonalität, mit der konnte ich nicht gut umgehen. Also ich war nicht beim Bund, ich war Zivildienstleister und kannte bisher immer nur irgendwie freundliche Lösungswege. Das war dann am ersten Tag so, dass ich dachte, oha, ob ich hier richtig bin, da bin ich nicht sicher. Dann kam der zweite Tag. Teil des Deals, dass ich darüber ging, war eben, dass ich eine Art Dienstwohnung kriegen sollte, eben möbliert, keine großen Ansprüche, hauptsache ich kann irgendwo schlafen. Das war ja auf Zeit gedacht, ja. Und der Unternehmer hatte schon viele Wohnungen, das heißt, er gab einfach sozusagen eine von seinen mehr oder weniger auf, haben die dann auch besichtigt, habe dann eine genommen, gesagt, ich nehme die kleinste, ist irrelevant, ich muss ja nur schlafen. Und dann sagt er, ja, die kostet 600 Euro. Und dann sage ich, ja, das ist mir egal, weil ich muss es nicht zahlen, das ist ja Teil meines Packages. Und dann sagt er, ja, unglücklicherweise sind meine Wohnungen alle vermietet. Das ist die meiner Frau und über deren Vermögen kann ich ja nicht entscheiden. Also die müsste ich schon selber zahlen. Ja, und dann habe ich gedacht, so gut, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Und dann war die Frage, direkt wieder hinschmeißen oder durchhalten. Und ich habe mich für durchhalten entschieden.
Okay, also du da rein in die Struktur und am Ende des Tages viele Leute in Wohnwagen auf Baustellen und diese Kameratechnik. Meistens hast du ja schon zu irgendeinem Kunden eine relativ hohe Abhängigkeit. Das ist ja in diesem Business so, du verstehst dich halt mit Windparkbetreibern oder Windparkaufbauern besonders gut, dann hast du da eben einen Großteil der Wagen stehen, so war es ja glaube ich bei euch auch.
Ja. Ja, ich sag mal, das Elend nahm seinen Lauf. Mhm. Hätte man vorher nicht direkt ahnen können. Wir haben eine große Nähe zu Enercon gehabt. Ja. Deutscher Bauer von Windenergieanlagen, der größte in Deutschland. Oder der größte Deutsche, so. Für die haben wir einen großen Teil des Umsatzes gemacht. Oder mit denen haben wir sozusagen einen großen Teil unseres Umsatzes gemacht. Und die waren dann ungefähr nach einem halben Jahr der Meinung, sie müssten nicht mit uns weiter mitarbeiten, weil es einen Mitbegleiter gab sozusagen, der offenbar bessere Preise oder bessere Connections zu der Firma hatte. Das ist schwierig, das auszuführen. Aber ich sag mal, das Ganze, was da gelaufen ist, das war unter Compliance-Gesichtspunkten nicht ganz solide. So.
Ah, und dementsprechend also einen sehr engen Draht zur Auftragsvergabe, könnte man sagen.
Ja.
Okay. So, das führt dann meistens nicht dazu, dass man den Auftrag zurückbekommt. Das heißt, ihr hattet auf einmal quasi sinkende Auftragszahlen und musst euch irgendwas überlegen mit der Firma.
Genau, das war sozusagen der Punkt, dass wir gemerkt haben, jetzt wird es gerade schlecht. Jetzt müssen wir also bisschen diversifizieren, haben dann auf der einen Seite die anderen Windenergieanlagenbauer mit ins Portfolio genommen, für die angefangen zu arbeiten, gezeigt, was wir können, sowohl in der personellen Sicherheit, das war ja sozusagen der Nukleus, als auch angefangen, Technik sozusagen anzubieten und eben technisch zu bewachen. Und auf der anderen Seite haben wir eben mit dem technischen Geschäft versucht, andere Kunden zu finden.
Werbung.
Als Unternehmer oder Unternehmerin kommt irgendwann fast jeder an diesen Punkt. Man überlegt, wie es mit dem eigenen Unternehmen weitergeht, ob man frisches Kapital braucht, um schneller zu wachsen, oder es Zeit ist, einen starken Partner an Bord zu holen. Gegebenenfalls steht sogar ein Teil- oder Gesamtexit im Raum. Vielleicht irgendwann auch ein Börsengang. Genau an dieser Stelle entscheidet sich unglaublich viel. Denn solche Prozesse sind komplex, emotional und oft einmalige Chancen. Und da macht es einen riesigen Unterschied, ob man sie alleine angeht oder mit jemandem an der Seite, der den Markt kennt, die richtigen Kontakte hat und den Prozess strukturiert durchführt. Und genau da kommt der Partner unserer heutigen Folge, Carlsquare, ins Spiel. Carlsquare ist eine partnergeführte M&A-Beratung, mittelständisch geprägt und trotzdem global aufgestellt. Sie haben schon zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, darunter auch viele unserer Mittelstars wie Oliver Winter, Sabrina Spielberger, Jörn Windler oder Mirja Silvermann. Mit ihrem internationalen Netzwerk und tiefem Branchen-Know-how, insbesondere in den Bereichen Software, E-Commerce und Life Sciences, navigieren sie ihre Mandanten durch jeden Schritt. Von Kapitalbeschaffung über die Suche nach strategischen Partnern bis hin zu Exits oder IPOs. Und das Besondere? Ihr arbeitet bei Carlsquare immer direkt mit einem Partner zusammen, unterstützt von einem extrem motivierten, bestens vernetzten Team, das wirklich Lust hat, euer Projekt erfolgreich zu machen. Wenn ihr also gerade überlegt, was der nächste große Schritt für euer Unternehmen sein könnte, dann sprecht mich gerne an. Ich stelle den Kontakt her oder ihr klickt einfach auf den Link in unseren Shownotes. Und ganz nebenbei, der Gründer von Carlsquare, Mark Miller, war übrigens auch einer meiner ersten Gäste hier im Podcast, nämlich bereits in Folge 2. Wir kennen uns seit über 10 Jahren und genau deshalb freue ich mich besonders, Carlsquare heute als Partner an meiner Seite zu haben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Technische Geschäft sind die Kameratürme.
Genau.
Aber es ist eben wirklich so, dass über Monate hinweg in dem Kerngeschäft Leute in Wohnwagen auf Baustellen schlafen, sich tagsüber das Geschäft angucken. Da gibt es ja nicht so viel Zaun. So eine Windkraftanlage ist ja relativ groß. Aber du sagst eben auch, wenn mal irgendjemand aus Versehen gegen so einen Flügel von einem Windrad gegenfährt, dann ist das ein ziemlich großes Problem mit einem LKW oder mit einem PKW. Weil wenn da eine Beule drin ist, kann der nicht mehr montiert werden. Das sind ja auch Themen, die passieren auf diesen Baustellen. Ja. Und wenn so ein Teil kaputt ist, kann es durchaus mal 1-2 Monate Bauzeitverzögerung geben oder eben Ausfall von dir.
Genau, das war die Logik sozusagen für die Bewachung. Die Anlagen sind am Ende der Welt, irgendwo im Nirgendwo. Mhm. Da, wo sie nicht stören, also praktisch fernab jeder Straße und jeder weiteren Siedlung. Und wir haben eben den Bau begleitet mit unserem Personal, mit unseren Leuten. Darauf aufgepasst, dass da nichts geklaut wird. Also immer dann, grundlegend wird viel geklaut, ja. Aber dann, wenn es wirklich fernab jeder Zivilisation ist, dann kannst du einfach klauen, ja. Da kannst du mit einem 30 Tonner vorfahren und Kupfer abladen oder aufladen vielmehr, das funktioniert und das passiert auch.
Das sind die Themen, ne? Also wir reden von Kabelklau, Kupferklau, Edelmetalle, Werkzeuge, Container. Du kannst ja mit dem Selbstlader hinfahren, kannst du einpacken.
Genau,
das
würde ja gehen. Genau. Und dazu sozusagen hast du dann auch Vandalismus-Themen, weil so eine Windmühle ist nicht bei jedem gern gesehen. Gibt auch immer Gruppierungen, die das nicht so gut finden und die dann, und sei es auch nur die Dinger ansprühen, Auch das kannst du nicht gebrauchen.
Und das war, ich glaube, 2014 bist du in die Firma eingestiegen, ne?
Genau.
Dieses ganze Thema Videoüberwachung, das gab es ja damals schon in Ansätzen, aber wir kommen ja eigentlich aus einer Zeit, wo sowas immer mit Personen gemacht wurde. Und irgendwann ist natürlich jemand auf die Idee gekommen und gesagt, okay, so Kameratürme und Co., das wäre ja schon wahrscheinlich deutlich effizienter und kann für einen Bruchteil von den Kosten angeboten werden. Da gab es einen Marktführer, heutigen Marktführer noch. Ich glaube, das ist Baywatch aus den Niederlanden, ne?
Genau.
Okay, an den konntest du dich ein bisschen orientieren.
Ja, das war der Zwang. So an den, ich will nicht sagen, musste ich mich orientieren, aber die hatten das Geschäft grundsätzlich verstanden. Die haben das irgendwann mal sich ausgedacht.
Ach, die ganze Technologie, diese Idee, Baustellenüberwachung mit Kameratürmen und Co., kommt aus den Niederlanden?
Genau, das kommt aus den Niederlanden. Okay. Wir haben eben damit gestartet. Wir hatten unsere Anhänger, da eben diese Kameratechnik drauf, einen alten Bundeswehrmast zum Hochkurbeln. Der hat im Wind immer ein bisschen geschwankt. Das war ein bisschen schwierig. Wir haben mit Bewegungsmeldern wie alle oder fast alle in der Branche gearbeitet. Bewegungsmelder kennt man von zu Hause. Komme ich nach Hause, geht das Licht an. Ja, und die gibt es auch mit größerer Reichweite. Man weiß aber auch, wenn eine Katze dazwischen läuft, ja, dann löst er halt aus. Ja. Und wenn du bei jeder Katze oder jedem Hasen einen Alarm kriegst draußen auf dem Feld und du hast nicht einen Bewegungsmelder, sondern vielleicht 6, 8, 10 Stück da stehen, dann kriegst du jede Menge Alarme. Das war so mittelgut.
Das Problem ist ja, du sagst, der Mensch ist nicht mehr da. Fehlalarme müssen also irgendwo hunderte Kilometer an einer Leitstelle typischerweise gehandelt werden und dann geht dann bestenfalls ein Bild an, Wärmebildkamera, was auch immer. Und dann muss aber irgendjemand trotzdem sagen, heute 14 Mal Hase. Und nicht einmal Polizei losschicken. Das ist die Herausforderung. Das heißt, du brauchst eine Kameratechnik, die so sensibel ist, dass sie alles erkennt, was wirklich wichtig ist, die weniger sensibel ist bei Bewegungen von Ästen, Gräsern und allem anderen. Und da hattet ihr quasi so ein Set aus 20 Türmen, die in liebevoller Handarbeit zusammengeschustert wurden, so wie das, weil du kannst ja nirgendwo hingehen, kannst sagen, wollen wir einen geilen Kameraturm. Das war ja nicht da, der Markt.
Ja, genau.
Und ihr wusstet, dass die Niederländer, die es da gibt, sehr gutes Geld damit verdienen.
Genau, das ist ganz gut umschrieben. Das war, ich sag mal, ein Handwerk. Ja, wir haben 20 Türme, die unterschiedlich aussahen und die unglücklicherweise auch 20 verschiedene Verdrahtungen hatten und 20 mal verschiedene Komponenten. Das heißt, wenn was ausgefallen ist, dann musste einer von uns dahin fahren und wie Daniel Düsentrieb das Ding reparieren. Gab ja auch keine Dokumentation. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, bis hierhin hat das vielleicht ganz gut geklappt, aber wenn wir das groß machen wollen, dann brauchen wir ein Produkt. Ja? Also ein Ding, was immer gleich gebaut ist, vorzugsweise mal getestet ist und funktioniert. Mhm. Unter allen Witterungsbedingungen, die wir so in Deutschland haben, ob Regen, Schnee, Kälte, Hitze, das wäre schon ganz gut, wenn das alles funktioniert. Und dann haben wir erstmal selber angefangen, da zu bauen und haben uns dann einen eigenen Produktnamen einfallen lassen. Das war so der zweite große Streitpunkt, möchte ich sagen. Früher hießen wir International Security Observation Center.
Kurz wie bitte? International Security Observation Center.
Exakt, genau. kurz ISOC oder ISOTS. Ja, der Kunde wusste also nicht so richtig, wie er das aussprechen sollte, wusste nicht, was sich dahinter verbarg, stand eben groß auf dem Container oder auf dem Anhänger drauf. Aber naja, ich sage mal, es ist nicht sonderlich abschreckend, wenn du nicht weißt, was es ist. Und eine der ersten Änderungen sozusagen war dann eben, wir versuchen das Ganze auffällig zu gestalten. Dadurch kam die gelbe Farbe, die kommt in der Natur so nicht vor, schwefelgelb. Und das zweite war ein anderer Name, Videoguard. Das ist international verständlich, ja, dass egal aus welcher Nationalität der Dieb kommt, der weiß, hier ist nicht gut, ich gehe zum Nachbarn.
Jetzt ist ja das Thema, ihr habt festgestellt, eure Systeme sind nicht gut genug, sowohl von der Technik als auch von der Wartbarkeit, Dokumentation. Es waren alles verschiedene Systeme aus verschiedenen Teilen zusammengebaut. Ja. Ihr brauchtet also einmal diese Kernkamera, die Kernüberwachung und einmal wolltet ihr ja wachsen und musstet ja quasi auch in dem Bereich irgendwie Gas geben und Großkunden, Baustellenbetreiber an euch binden. Ihr habt dann das Problem gelöst, also Kohle und Kunde.
Die erste Überlegung war, wir brauchen jetzt erstmal einen Turm, der skalierbar ist. Also wir nicht mehr mit Bewegungsmeldern arbeiten, sondern vorzugsweise mit einer Videoanalytik. Das heißt, die Kamera ist schlau genug, um selber identifizieren zu können, das ist ein Mensch, das ist ein Hund oder das ist ein sich bewegender Baum. Nun muss man dazu sagen, damals, in Anführungszeichen, 2015, 2016, war man da noch nicht so weit. Und all das, was wir so aus Science-Fiction-Filmen kennen, da sind wir auch heute noch längst nicht.
Ja? Auch AI war damals noch nicht so wie heute.
Ja, ja. Es wird immer viel über AI gesprochen, aber es ist de facto ist es Machine Learning, so, genau. also noch ein bisschen weniger. Und damals hatte man die Rechenpower gar nicht, um das in, ich sag mal, halbwegs vernünftiger Auflösung durchführen zu können. So haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach einer Lösung, die für uns funktionierte. So hatten dann also praktisch die Farbe und die Marke und jetzt braucht man nur noch ein Produkt.
Und wo sucht man denn so Lösungen, die andere haben, die man selbst nicht hat?
Ja, also erstmal bin ich durch die Welt gereist und habe dann versucht, in England, ja, in England hängt überall eine Kamera, da habe ich gedacht, oh gut, die müssen ja wissen, wie es geht. Habe mir da verschiedene Systeme angeguckt, war aber nicht überzeugt. Da haben wir deutsche Hersteller, Kamerahersteller eingeladen, die haben gesagt, wir können das alles. Dann haben sie gezeigt, was sie konnten und das war nicht sonderlich viel. Und dann haben wir gedacht, okay, es hilft alles nichts, wir müssen jetzt hier zur Konkurrenz. Meine Idee war, wir werben jetzt einfach das Entwicklerteam ab. Das hört sich skurril an, aber es ist tatsächlich leichter als gedacht. Das war ein externes Entwicklerteam und die hatten keine neuen Aufträge, haben dann gesagt, ja, wir kommen zu euch und zeigen euch, was wir können und entwickeln das weiter. Dann kamen sie, haben gezeigt, was sie könnten und wir haben gedacht, scheiße, das ist nicht sonderlich viel. Ja, also das Problem war, damals zu diesem Zeitpunkt haben sie eigentlich mehr Pixelveränderungen im Bild gemessen. Also wenn sich dann, was weiß ich, 100 Pixel geändert haben, dann hat die Kamera gesagt, oh, das ist jetzt ein Alarm. Das führt aber dazu, dass sich bewegende Bäume, Licht und Schatten sozusagen auch zu einem Alarm entwickeln können und das relativ häufig. Und das heißt, die Leute, die wir dann auf der Baustelle hatten, die brauchten wir jetzt in der Alarm Receiving Center, also in der Leitstelle, um diese Alarme abzuarbeiten.
Fehler abzuarbeiten und vor allem gab es da keinen Vorgang, der heißt, schau dir diesen Fehler an, speichere ihn ab, filtere ihn das nächste Mal heraus. Es war immer wieder derselbe Fehler.
Genau, es ist sozusagen immer wieder das gleiche Elend. Und dann haben wir gedacht, gut, das ist nicht der Weg, den wir jetzt irgendwie gehen wollen. Haben wir ziemlich viel Glück gehabt und einen Entwickler gefunden, der kam von einem Rüstungskonzern, hat da Bildverarbeitung gemacht und an Hubschraubern gebaut, kam zurück nach Ostfriesland, suchte da einen Job und ja, da waren wir passend. Der hat tatsächlich strukturiert bei uns im Hinterhof, ich sag mal bummelig 50 verschiedene Kameratypen aufgebaut, verschiedene Videoanalytiken darunter gesetzt, verschiedene Beleuchtungen ausprobiert, ob Weißlicht, ob irgendwie buntes Licht oder Infrarotlicht, um zu gucken, in welcher Konstellation funktioniert das denn einigermaßen out of the box. Mhm. Und da haben wir dann sozusagen ein halbes Jahr später unseren ersten Videoturm zusammengeschraubt, der die Erwartungshaltung weitgehend erfüllt hat.
Also ein Videoturm, aus welchen Komponenten besteht der? Also das Problem ist ja, wir haben ja schon mal festgestellt, wenn Windkraftanlage da irgendwo steht, bevor die steht, kein Strom dort, fliegt da nichts. Genau. Dann kommt er erst mit der Windkraftanlage. Ja. Das heißt also, so ein Turm braucht Kameratechnik, der braucht Lichttechnik, der braucht Internet, einen Lautsprecher für die Ansprache, wenn du nicht vor Ort bist. Hallo, bitte verlassen Sie das Grundstück.
Genau.
Und das heißt ja, da brauchen irgendeine Art und Weise Elektrizität, oder?
Ja. Da gibt es mehrere Lösungen für. So die erste ist Landline, also tatsächlich ein Stromkabel irgendwie von der Baustelle, was in den Turm gesteckt wird. Das ist die günstige Variante. Und dann aber in den Windparks beispielsweise oder überall, wo man extraterritorial, wollte ich gerade sagen, ist, also irgendwo auf dem Lande, da braucht man eben eine eigene Stromversorgung. Und da haben wir viel geguckt. Zuerst mit Solar gearbeitet, gemerkt, ja, Solar ist super, nur im Winter nicht. Da reicht es eben nicht aus, also für eine konstant sichere Dienstleistung. Und wir sind in der Security-Branche und wollten dann auch sagen, okay, das ist 100%, was wir machen. Und haben uns dann auf Brennstoffzellen fokussiert. Wir haben Dieselaggregate, Benzinaggregate vorher benutzt und ausprobiert, aber ist das im Windpark vielleicht nicht das Wahl der Mittel. Und da habe ich die Renewables auf der einen Seite und das Dieselaggregat auf der anderen Seite. Außerdem muss man ein zweites Gerät mitschleppen. Und dann haben wir uns eben Brennstoffzellen angeguckt und haben dann einen Partner gefunden, mit dem das super klappt.
Aber so arbeiten ja, der Wettbewerb arbeitet teilweise noch mit Aggregaten, ne? Dieselaggregaten und Co. Ihr habt eine Brennstoffzelle da drin, dann habt ihr unten auf die ersten 2 Meter, habe ich gesehen, so Photovoltaikplatten im Endeffekt, die also damit umgehen können, Energie speichern können. Da bestimmt noch eine Speicherbatterie sehr wahrscheinlich drin.
Ja.
Ist ja nicht ganz unwichtig. Damit könnt ihr autark mehrere Monate lang oder auch ein Jahr lang das Ding da stehen lassen.
Mhm.
Das würde funktionieren,
ja.
Weil ja auch für euch Logistikkosten, also Transport auf die Baustelle, kein unwesentliches Thema seid. Also auch nur ihr habt richtig Spaß, wenn ihr nicht zu dem Kameraturm hinfahren müsst.
Exakt. Ziel ist es, das Ding da aufzustellen und dann irgendwann wieder abzuholen. Möglichst spät, ja, also möglichst lange Vermietzeit. Ah, so ein Turm kann 18 Monate autark laufen.
Wow.
Theoretisch deutlich länger. Also es kommt halt immer darauf an, wie das Wetter ist. Ja.
Aber der muss ja schon völlig autark, also der muss ja 24 Stunden filmen. Das sind ja die Prozesse, müssen ja durchlaufen da.
Ob wir dann 24 Stunden filmen oder nicht sozusagen, also 24 Stunden verbraucht das Ding Strom.
Genau.
So. Aus Datenschutzgesichtspunkten filmst du halt nicht 24 Stunden. Ja.
Okay, jetzt hattet ihr also, ihr hattet den perfekten Kameraturm gefunden. Jetzt musstet ihr noch eine ganze Menge davon herstellen und irgendwann musstet ihr euch ja die auch in den Vertrieb bringen auf die Baustellen. Ihr habt dann das Thema gelöst.
Ja, genau. Da haben wir ein paar Schwierigkeiten gehabt. Also wir haben vertrieblich verschiedene Dinge probiert. Wir haben so einen Telesales gehabt, intern, extern, die das machen sollten. Das war nicht sonderlich gewinnbringend. Dann haben wir versucht, top-down sich bei den großen Sicherheitsdiensten zu melden und sagen, pass auf, wir haben eine Lösung für euch. Das ist nämlich super, ihr gewinnt jetzt jeden Tender. Ihr stellt nicht 10 Mann hin, sondern nur 9 Mann und einen Videoturm. Dann seid ihr günstiger als der Marktbegleiter und schon gewinnt ihr das ganze Ding. Das war im Prinzip alles cool gedacht, aber es hat nicht funktioniert. Ja, es hat nicht funktioniert, weil die Incentive-Modelle bei den Resellern nicht funktioniert haben, weil die Welt nicht bereit für so einen Videoturm war. Und großen Sicherheitsdienstleister haben Arme und Beine angeboten als Sicherheit. Das haben die immer so gemacht und das machen die auch weiter so.
Also es gibt scheinbar ein wenig Hybridmodelle in dem Bereich. Entweder du bist jemand, der quasi auf Personal setzt und Tagelöhne abrechnet oder Monatswochenlöhne, wie auch immer. Mhm. Oder du machst es eben mit Technik, so wie ihr. Dazwischen gibt es scheinbar relativ wenig.
Es ist wenig. Es gab eine Zeit sozusagen, also da waren wir mit beiden unterwegs und da gab es auch den einen oder anderen, der mit beiden unterwegs war. Und jetzt kommt gerade die Zeit, wo die Sicherheitsdienste sagen, oh, vielleicht probieren wir das auch mal. Aber in der Tendenz hat man entweder das eine oder das andere gemacht.
Und du wolltest ja auch weg von diesem personenbezogenen Geschäft. Du wolltest ja auch sagen, okay, wir haben es ja mal durchdekliniert, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt euch da an Toll Toll Dixie, die ja so Miettoiletten quasi haben. Dieses Geschäft ist ja wahnsinnig groß und wahnsinnig profitabel, muss man wissen. Das ist dir mal irgendwann vor die Flinte gelaufen und da hast du gesagt, okay, also das Geschäftsmodell sollte schon so sein, dass man quasi über Anlagevermögen skalieren kann, was quasi einmal bezahlt wird, einen guten Return hat, wenig Personal braucht. Und da seid ihr auch dann zu den Kameratürmen gekommen. So, jetzt habt ihr ein Vertriebsthema gehabt. Wie habt ihr den Vertrieb gelöst?
Genau, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und dann sind wir irgendwann dazu gekommen, dass wir gemerkt haben, Bauwatch wird gerade verkauft. Die haben intern selber Vertriebsproblematik.
Der Marktführer Europa oder wurde dann quasi verkauft? Die waren im Verkaufsprozess. Genau.
Und in dem Zusammenhang haben die sich nicht, naja, also ich sag mal so, der Vertriebskanal in Deutschland gehört einem deutschen Unternehmen. Und die waren sich nicht ganz eins, wie die Zukunft weitergehen sollte. Hm. Und dann habe ich da den Geschäftsführer und Inhaber angerufen und gesagt, pass auf, wir haben jetzt hier so einen Videoturm, der ist deutlich geiler als das, was du hast. Guck dir das mal an und vielleicht könnten wir sozusagen deine neue Heimat werden. Und wie das immer so ist, ne, wenn dann sozusagen der damalige Marktführer dann zum kleinen ostfriesischen Unternehmen kommt und denkt, was können die schon leisten, haben wir einen Deal gemacht, wir stellen beide Türme nebeneinander, suchen sozusagen eine objektive dritte Meinung, haben dann einen Professor, der vorher für Mercedes und Volkswagen in der Videoanalytik gearbeitet hat, dazugeholt und der sollte ein Testsetup aufbauen und dann eben testen, was können die eigentlich. Also das heißt, ich muss jeden Eindringling erwischen. So, das ist die eine Kennzahl. Und die andere Kennzahl ist nicht so wahnsinnig viele Fehlalarme. Und dann eben, in welcher Distanz, in welchem Öffnungswinkel funktioniert das eigentlich? Und das haben wir dann gemacht. Da haben wir die Türme dann in Ostfriesland nebeneinander gestellt und geguckt, wie läuft es denn so? Quintessenz am Ende des Tages war, wir machen 170 Grad Öffnungswinkel, die Kollegen keine 40. Mhm. Und wir machen 80 Meter Reichweite und die lagen so zwischen 35 und 40 Meter, wo das solide funktioniert hat.
Also ein um Längen besseres Produkt, wenn man ehrlich ist.
Ja, okay. Dramatisch. Also wirklich dramatisch, so dass dann der geschäftsführende Gesellschafter da gesagt hat, oh, ich könnte mir vorstellen, das mit euch zu machen. Mhm. Gibt nur ein Problem, ich bin ein bisschen in der Zeitdruck. Ich muss jetzt sozusagen einen neuen Vertrag unterschreiben. Kriegt ihr es hin? In 2 Monaten brauche ich 200 Türme.
200 in 2 Monaten?
Genau.
Türme, die nicht da waren, die man irgendwo hätte bestellen können. Nicht bei Wish, nicht bei Amazon.
Und wir hatten einen einzigen Prototypen. So, das war es, was wir hatten. Das war natürlich eine Herausforderung. Ja? Also einen Prototypen und ehrlicherweise auch kein Geld. Und dann haben wir eine Gesellschafterversammlung einberufen, also im Namen des normalen Reporting-Meetings. Das war glücklicherweise ein paar Tage später. Und da hatte ich 2 Slides. Die eine war, ich brauche 3 Millionen Euro. Die andere war, bis nächste Woche. und dann haben wir hier eine super Opportunität. So, lass das machen. Und tatsächlich, so kam es dann auch. Gehört natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit zu. Am Tisch ist das immer schnell entschieden. Da wird gesagt, ja, lass mal gucken. Ja, finde ich super. Müssen wir aber drüber nachdenken. Ich nehme das mal mit. Ja, und immer dann, wenn man hört, ich nehme das mal mit, dann weiß man, wird nichts. Ja. Also Nägel mit Köppen. Dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert nur so, indem wir morgen die anderen treffen. Jetzt ist die Frage, wo seid ihr morgen? Die anderen kriegen wir dahin. Dann haben wir uns in Düsseldorf getroffen.
Also du, deine Mitgesellschaft quasi, dieses Unternehmen, also deine ehemaligen Kollegen ja auch.
Ja.
Ihr habt ja zusammen ins Unternehmen rein und auch der Kollege, der den Vertrieb quasi gemacht hat. Ihr habt euch alle in Düsseldorf getroffen, weil die einen mussten entscheiden, 3 Millionen Euro ins Unternehmen zu investieren und der andere musste ja auch überzeugt davon sein, dass das funktioniert, weil er hat ja den Vertrag mit Bauwatch quasi noch vor der Flinte gehabt. Ja. Er hat gesagt, ich muss in 2 Monaten 150, 200 Türme substituieren. Das muss jetzt laufen.
Genau. Entweder Tod oder Weltmeister. Ja, das muss laufen und das ist ja am Ende des Tages People-Business. Also du weißt, dass die Technik funktioniert, aber setzt der andere es um, was er versprochen hat oder nicht, das ist Vertrauen. Ja? Und Sicherheit, tatsächlich, das ganze Geschäft ist letztendlich Vertrauen. Da muss man auf die Leute setzen, die einem da was verkaufen. Und das hat gut harmoniert. Also die sind beide Parteien ausreichend bodenständig, gemerkt, okay, ich glaube, ich kann den anderen trauen. Und dann ging es los.
Dann ging es los, heißt, ihr habt da 200 Türme in 2 Monaten zusammengeklöppelt mit dem, was euch da so im Umfeld in Ostfriesland zur Verfügung stand. Metallbauer hier, Technik aus China, Deutschland, Indien, woher auch immer und dann standardisierte Türme.
Ja, ja. Also tatsächlich Technik aus Kanada. Also wir haben damals auf Avigilon gesetzt, ein kanadischer Kammerhersteller, Marktführer, beste Videoanalytik seit... Also für lange Zeit. Dafür ein bisschen teurer. Also sehr, sehr, sehr viel teurer als die chinesische Konkurrenz. Dafür funktioniert es dann auch.
Ihr musstet ja auch Stromspeicher klären, Photovoltaik klären. Das ist ja schon, ihr habt ein neues Produkt da irgendwie erfunden und dann werdet ihr ja auch sicherlich dann irgendwann gemerkt haben, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht. Ja. Aber erstmal musstet ihr 200 Dinger bauen.
Genau, also wir haben erstmal 200 Dinger gebaut mit eben Leiharbeitern, mit den Metallbauern aus der Umgebung, dann eben Luftfracht, die ganze Hardware rein, in der Hoffnung, dass wir alles rechtzeitig haben. Dann gemerkt, oh, das Ganze muss ja irgendwie in eine Technikbox. Dann haben wir uns überlegt, wir setzen die Technikbox nach ganz oben auf den Turm. Mhm. Deswegen haben wir diese wunderschönen gelben Hauben. Die Überlegung war, da oben hat man einen besseren Mobilfunkempfang, weil die Türme werden ja über Mobilfunk angebunden.
Wie hoch sind die Türme an der Spitze?
6 Meter.
6 Meter? Ja. Okay, krass. Wie schwer ist ein Turm?
Oh, zwischen 300 und 600 Kilo, je nachdem, was das ist. Also auch mit Brennstoffzelle, ohne, mit Methanol als Brennstoff sozusagen.
Ja klar, muss ja auch Speicher drin sein. Ja.
Ja, dann sind wir so gestartet und wie das bei jedem Start so ist, das ist ein bisschen hakelig, dann wird auch nachts gearbeitet und dann haben wir irgendwann, als wir dann tatsächlich angefangen haben auszuliefern, und man muss sich das so vorstellen, neben jedem damaligen Bauwatch-Turm haben wir dann einen von uns gesetzt in Deutschland und Tag X dem Kunden gesagt, so jetzt übernimmt der andere übrigens.
Also auch logistisch ja eine krasse Herausforderung, ihr seid ja quasi durch Deutschland, die standen ja nicht in Dresden in Berlin, die standen ja in ganz Deutschland, die Kunden. Das heißt, ihr musstet von Ostfriesland auch teilweise 500-600 Kilometer hin und zurück die Türme transportieren.
Genau.
Und pro Baustelle stehen im Durchschnitt wie viel von euren Türmen?
2.
Okay, also schon ein hoher Initialaufwand, wie ich finde, bevor es erstmal Kohle fließt.
Ja, zumal wir ja vorher Anhänger hatten. Das heißt, du konntest so hinter einem Auto spannen und dann irgendwo hinfahren. Und jetzt waren es eben Türme im Europalettenmaß, auch mit Europalettenaufnahme. Dafür hatten wir keine Anhänger. Ja? Und dafür hatten wir noch keinen eigenen LKW entwickelt, so richtig. Wir wussten, wie es aussehen soll, aber es war halt noch nicht fertig.
Ich wollte gerade sagen, wie funktioniert das mit dem Selbstlader, mit einem Gabelstapler?
Ja, also wir haben ein paar Anhänger gekauft, auf die man die auf- und wieder abladen konnte über eine Seilwinde oder über eine Hydraulikfunktion. So Palettenanhänger waren das. Dann haben wir Logistikfirmen genommen, die dann eben im Gabelstapler, also so einen Pickup-Stapler hinten drauf hatten, die das ausgefahren haben. Es war eine Herausforderung.
Teuer.
Ja, gut. Das teuer war nicht das Problem. Es musste geschafft werden. Es gab eine Deadline und dann musste es laufen.
Und dann sind die Kunden, also Bauwatch-Turm, daneben euer Turm, dann der Vertrieb quasi zum Kunden hin, hat gesagt, so, das ist unser neuer Partner. Türme besser, alles besser, kostet Pi mal Daumen dasselbe. Go for it. Und auf einmal hattet ihr 200 Türme im Laufen.
Ja, nicht ganz. So 150, 160 haben gewechselt. Ein paar sind bei Bauwatch geblieben, bei einem holländischen Kunden. Das war aus heutiger Gesichtspunkt würde ich sagen, war das abzusehen. Damals haben wir auf was Besseres gehofft. Mhm. Dann hatten wir unsere eigenen und dann haben wir gemerkt, okay, das ist sozusagen der Kickoff. Jetzt müssen wir weiter Gas geben. Und dann haben wir eine eigene Leitstelle eingerichtet, erstmal Off-the-Shelf-Software gekauft, angepasst auf unsere Bedürfnisse, damit wir diesen ganzen Prozess sozusagen von der Entwicklung über den Betrieb in eigener Hand hatten, damit man eben sehen kann, was passiert, was läuft nicht so gut und da nicht auf Hörensagen angewiesen ist.
Eigene Leitstelle heißt, das ist quasi die Alarmzentrale. Da sitzen ganz viele Leute, ähnlich wie so Fluglotsen am Flughafen, ganz viele Monitore und da muss jeder entscheiden, ist das ein Alarm, Fehlalarm, muss die Polizei gerufen werden, wie erfolgt jetzt die Ansprache, wir haben hier einen Vorfall. Also in Ostfriesland laufen quasi Alarme aus ganz Deutschland zusammen,
ja,
die im schlimmsten Fall in einer Polizeiaufschaltung enden und quasi an Weitergabe jetzt bitte Einsatz.
Exakt, genau.
Okay.
Aber so viele Leute sitzen da gar nicht. Also wenn man es richtig macht, dann, also das Bild sozusagen poppt ja immer nur dann auf, der Alarm, wenn was passiert. Mhm. Also wenn die Kameraanalytik im Turm gesagt hat, ich glaube, das ist ein Mensch. Ja? Wenn man das einigermaßen gut eingestellt hat, dann hat das schon ganz gut funktioniert. Natürlich hat man immer noch Fehlalarme, aber per se funktioniert das ganz gut. Schwieriger war oder sind die Zeiten um Arbeitsbeginn und Arbeitsende, also wenn eben automatisiert scharf geschaltet wird um, was weiß ich, 6 Uhr abends und die Leute aber weiterarbeiten wollen, mhm, und das nicht anmelden, so dann kriegen, genau, wir eben Alarme. So, das sind die Peak-Zeiten, wo dann tatsächlich was passiert.
Und als ihr mit dem Modell quasi durch wart, die Türme standen, spätestens da war auch klar, das ist die Zukunft. Also Wohnmobile mit Mitarbeitern drin bei Windparks, das gehört der Vergangenheit an, das habt ihr auch schnell abgebaut. Ja. Ihr habt nur noch das gemacht und habt die Firma denn mit starken Wachstumszahlen auch durch in den ersten Jahren, seid ihr wahrscheinlich eher 30%, 40%, 50% gewachsen, oder?
Ich habe das tatsächlich, kann ich aus heutiger Sicht gar nicht so genau sagen. Ich müsste nachgucken, aber bummelig in den letzten Jahren sind wir etwas über 20% jedes Jahr gewachsen.
Und seid aus eigener Kraft ja dann hoch bis auf über 1000 Türme. Im ersten Schritt.
Im ersten Schritt, genau. Ja.
So, das also, da muss man auch vielleicht wissen, du hast ja gesagt, ich fand Toilettenhäuser am Anfang ziemlich gut, so toll, toll Dixie, weil es ein ganz gutes Geschäftsmodell ist. Das, was ihr euch von dem Geschäftsmodell auch erhofft habt, ist ja auch passiert. Das heißt, du hast am Anfang relativ hohe Investitionen, aber du hast da durchaus ein Gut, was lange funktioniert. Und wenn man quasi Miete und Einstandskosten miteinander vergleicht, euer bester Kunde bestellt diesen Turm einfach viele, viele Jahre lang. Ihr müsst mal hinfahren, müsst Methanol für die Brennstoffzelle auffüllen oder irgendwas anderes, aber dann ist das eigentlich ein Gut, an dem du ganz, wie ein Mietwagen, mit dem du einfach sehr gutes Geld verdienen kannst.
Ja.
Das hat so gut funktioniert, dass ihr irgendwann rund um Corona die Firma ja an einen Investor verkauft habt.
Genau.
Da wart ihr hochprofitabel schon zu dem Zeitpunkt mit 1200 Türmen.
Ja, da waren wir hochprofitabel. Während Corona gab es sozusagen auf Gesellschafterbasis das eine oder andere Fragezeichen. Mhm. Wie geht das da weiter? Wie geht das da nicht weiter? Ich hatte ein bisschen Sorge und hatte dann angeregt, wir laufen gut. Lass uns sozusagen einen neuen Hafen suchen, weil klar war, wir brauchen jetzt Zusatzinvestitionen. Wir wollen weiter wachsen und wir brauchen jetzt tatsächlich für dieses Wachstum frisches Geld.
Ja.
Wobei man dazu sagen muss, jeder, der auf diesen Case guckt, sieht, okay, das ist relativ schnell wieder drin. Ja.
Jeder, der in diese Excel reinschaut mit euren Zahlen, dem war völlig klar, der Deal ist jetzt, mehr Kameratürme zu bauen und in den Vertrieb zu bringen, dann ist alles gut. Also genau. Wir reden wirklich davon, das ist ein Unternehmen, da hast du eine Chance, eine EBIT-Marge, also quasi Umsatz zu Gewinn, der übrig bleibt, zu erzielen, die größer als 50% ist.
Ja, EBITDA, würde ich sagen. EBITDA, aber genau.
Vorhin Abschreibung, stimmt. Ja.
Okay. Das kann.
Ja. Okay. So, dann seid ihr damals in einen strukturierten Verkaufsprozess gegangen. Erzähl mal vielleicht da auch nochmal, einfach weil es eine Überschneidung ja auch zu dem Podcast hier gibt. Erzähl mal einfach da, wie der Prozess gelaufen ist.
Ja, das war insoweit spannend, als dass wir so einen kleinen Beauty-Contest gemacht haben. Da waren eben die ganzen M&A-Berater und Investmentfirmen, die man so kennt, und haben erklärt, wie sie das ganze Ding verkaufen wollen.
Als Baustellenüberwacher.
Genau, als Baustellenüberwacher. Sozusagen, wir sind in dem Baustellenmarkt unterwegs.
Hardware, Technik.
Genau. Und das Multiple, sozusagen das angedachte Multiple auf den späteren Ertrag, war eben rund um Thema Bau. Und die sind nicht so hoch, ja. Das ist eher überschaubar. Und dann kam Mark Miller.
Von Carl Square.
Von Carl
Square. Der hier auch schon im Podcast saß, Folge Nummer 2.
Genau, genau. Der kam um die Ecke und sagte, pass auf, ich habe da eine ganz brillante Idee. Ihr habt ja eigentlich nur Recurring Revenues, das ist ja schon mal großartig. Das sind wiederkehrende Einnahmen, jedenfalls während der Mietzeit, ja. Das zweite ist, das ist ja kein Bau, sondern es ist Technik, ja? Ja. Also Software eigentlich, was ihr da macht. Aber die Videoanalytik, das ist ja viel Software, mhm, mit der Leitstelle und das ganze Servicepaket. Und das dritte ist, also Software, auch ganz andere Multiples als im Baugewerbe. Und das dritte ist, das ist ja eigentlich Security as a Service. Ne? Hat die gleiche Abkürzung für Software as a Service, also ja, SaaS. Und ist auch ein Indikator für extrem hohe Multiples.
Also Multiples heißt quasi Firmenbewertung oder eben ja, der Multiple, der auf den Gewinn oder auf den Umsatz gezahlt wird von so einer Firma. Und da ist Software as a Service mit wiederkehrenden Einnahmen einfach viel, viel sexier, als wenn du Baumaschinen verleihst.
Exakt, exakt.
Und der Marc hat das als einziger so gepitcht.
Der hat das so gepitcht, ja, der war extrem kreativ, hat sich richtig vorbereitet und ich sage jetzt mal salopp, war nicht gelangweilt. Ja, das war ein toller Pitch. Wir sind da rausgegangen und ich habe gebetet, weil ich ihn einfach vorher kannte und dachte, oh, lass ihn das werden, lass ihn das werden. Und die Gesellschaft alle, ganz klar, der wird's. Also das war, da gab es keine Abstimmung, sondern nur noch ein, okay, jetzt machen wir's. Ja, und dann haben wir diesen Prozess zusammengemanagt, noch drei Kollegen sozusagen von Carl Square, die sozusagen als mein Backoffice gearbeitet haben, ich vorne als ja, Vortänzer, sag ich mal salopp, und
mit deiner Buchhalterin zusammen.
Und genau, und Kerstin, unsere Buchhalterin. Ja. Und
damals wart ihr so 40, 50 Leute groß oder so, ja, so ein richtig mittelständisches Unternehmen und auf einmal kommt da ein M&A-Berater-Prozess. Du bist ja auch in Deutschland irgendwie tätig, also hast ja wenig mit M&A und Private ja, Equity und Co. zu tun, aber dann wurde es auf einmal ein großer Prozess.
Es wurde sozusagen ein großer Prozess. Das meiste, wollte ich gerade sagen, habe ich vom Team ferngehalten, weil es da einfach Verständnisschwierigkeiten gibt. Was passiert denn da? Und ja, am Ende des Tages muss man ja sagen, es ist ja fast egal, wem die Firma gehört. Der gibt das Geld und wir steuern das Geschäft so.
Ja.
Und das heißt, für die Mitarbeiter, mit Glück endet sich was zum Positiven, mit Pech bleibt alles so, wie es ist, wollte ich sagen. Das war auch, glaube ich, positiv genug.
Das sollte die Herangehensweise sein an so ein Deal, genau.
Ja, trotzdem ist so ein Prozess immer damit verbunden, dass Menschen Angst kriegen um ihren Arbeitsplatz. So, das war ja nun, wir waren auf dem Wachstumspfad, es ging nicht um Angst, sondern es geht um weiteres Wachstum und hey, wie machen wir es gut und besser? Dann haben wir das sozusagen weitgehend von der Mannschaft ferngehalten und Kerstin und ich haben dann die Daten geliefert und ich habe vorgetanzt, so. Und das Spannende war in dieser Geschichte, dass wir zuerst dachten, naja, wer weiß, wie gut das laufen kann oder nicht laufen kann. Wir haben ein paar 40 Briefe verschickt.
Briefe?
Naja.
Also E-Mails, Briefe.
Also E-Mails, genau. Briefe sozusagen, ja, E-Mails tatsächlich und haben über 30 Angebote bekommen.
Krass.
Initial. Das war absurd, ja? Ja, das hat sich keiner vorstellen
können. Auch Marc nicht.
Nee. Das war neu, also das war neu, so, ne, das war toll. So, das war aber jetzt sozusagen der erste Schritt und natürlich hat man eine ganze Bandbreite, was das denn so wert sein könnte, das Unternehmen. Und in der zweiten Runde hat man dann relativ schnell gemerkt, okay, da bleiben noch vielleicht 4, 5 über, die willig sind, deutlich tiefer in die Tasche zu greifen als die anderen.
Da war jetzt aber euer Wettbewerber nicht dabei.
Nein.
Bauwatch selber war in dem Prozess nicht drin. Hatte ich.
Also die waren tatsächlich mit drin.
Ja, um zu gucken.
Genau, um zu gucken. Wir kannten uns damals auch alle ganz gut, also auch die handelnden Personen. Ja, ich meine, mit der Aktion vorher war das sowieso ein bisschen schwierig. Außerdem habe ich nie mit dem, naja, ich sag mal, starkes Ego gehabt und auch kommuniziert, dass unsere Türme nun wirklich deutlich, deutlich besser sind als die anderen. Also aus heutiger Gesichtspunkt würde ich vielleicht da auch etwas reduzierter und hanseatischer dran gehen. Man mochte sich, jedenfalls teilweise, aber war nicht abzusehen, dass das irgendwie...
Okay, und dann hat er zum Schluss 2, 3 richtig...
Genau.
Bullische Bieter gehabt, die auch wirklich geboten haben und den Preis nach oben geboten haben.
Ja, genau. Am Ende ist fast das oder sogar ein bisschen mehr als das Doppelte rausgekommen, als das wir ursprünglich mal gedacht haben. Gar nicht so schlecht.
Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Das heißt, die Altgesellschafter sind dann quasi auch raus damit. Dann gab es für dich einen neuen Gesellschafter, der typischerweise, du warst ja alleiniger CEO des Unternehmens, der hat dann auch erkannt, okay, mit dem können wir weitermachen. Und
genau,
ihr seid ja da, du bist ja bis heute da fest an Bord. Ich glaube nur, die Story sollte ursächlich eine andere sein, ne? Also was mit dem Unternehmen passiert. Aber ihr managt es heute geradeaus einfach weiter. Also du hast einfach aus 1.000, 1.200 Türmen einfach mehr gemacht.
Genau. Jetzt sind wir an 3000 Vermieteten dran.
3000 Vermieteten?
Ja.
Und so ein Turm, was kostet der günstigste Turm, dass man einfach so eine Idee hat, wo die Reise dahin geht, pro Jahr?
Naja, pro Jahr ist man vielleicht so bei 7000 Euro, also Vermietungspreis.
Das sind denn die einfachsten Türme, ja. Die haben quasi ein Stromkabel, ich muss selber einen Stromanschluss stellen, stecke ich rein, funktioniert, fertig. In dem Moment, wo es kompliziert wird, 200 Kilometer kein Stromkabel, Baustelle, offenes, weites Land, Brennstoffzelle drin.
2,5 mal 3, also ungefähr vom...
2,5 mal 3.
Ja.
Okay, das heißt, das Unternehmen macht irgendwas zwischen 25 und 40 Millionen Euro Umsatz, irgendwas in der Größenordnung, verdammt profitabel. Wie viele Leute seid ihr heute in dem Unternehmen?
96, tatsächlich. Also wir versuchen die 100 zu erreichen, aber also jeder, der das hört.
Unbedingt. Jeder, der in Ostfriesland, ja, aber in Ostfriesland remote, wie
läuft's bei euch? nicht nur, also unsere Entwickler sitzen verstreut, wollte ich gerade sagen. Die sitzen in Ostfriesland, einer sitzt in Schweden, einen haben wir tatsächlich aus dem Iran geholt. Das ist so eine Sache, wo man sagen würde, das ist Quatsch, ja, bewirbt sich einer aus dem Iran. Das macht man ja nicht. Mhm. Der Typ war cool, der hat das Bewerbungsgespräch auf Deutsch geführt, bisschen radebrechend, hatte echte Skills. Mhm. Und dann haben wir uns dran gemacht, den sozusagen rüberzuholen. Super Typ.
Ihr braucht Softwareentwickler, weil ihr eure Software alleine schreibt, ne?
Genau.
Okay.
Genau. Vielleicht dazu, wir haben die Leitstellensoftware selber geschrieben. Zuerst haben wir ein Off-the-Shelf-Produkt genommen, eben angepasst. Und dann haben wir gemerkt, ja, das ist nicht richtig skalierbar. Das ist die eine Geschichte. Und unsere Anforderungen an ein gutes Kundenreporting und eine gute Alarmabarbeitung sozusagen sind andere. Also unter Effizienzgesichtspunkten auf der einen Seite, dass diejenigen in der Leitstelle einen vernünftigen Arbeitsplatz haben und eben nicht 10 Bildschirme. Das ist das eine. Das zweite, wir wollen ein vernünftiges Reporting zum Kunden haben. Das heißt, wenn auf der Baustelle was passiert und wir dann in der Leitstelle dran arbeiten und dann diesen Alarm sozusagen abschließen, dann bekommt der Kunde sofort ein Reporting, wo er eben sieht, was passiert ist, zu welcher Uhrzeit, welcher Sekunde, mit Bildern, damit er eben auch weiß, hey, wir tun was. Weil lange Zeit war das in der Branche so, dass man nicht so genau wusste, ob die Leitstelle da tatsächlich gearbeitet hat oder nicht. Kann auch sein, dass sie einfach geschlafen haben. Und dann wurde einfach im Nachgang erklärt, ja, wir haben ja gesehen, das war einer von euch. Das ist Quatsch, ja, weil man kann einen Dieb nicht von einem anderen Besucher unterscheiden. Ja. Aber die Kunden waren damit zufrieden und wir haben gedacht, so, wenn wir jetzt total transparent den Prozess aufsetzen und total transparent zum Kunden sind, dann müssten die eigentlich alle in die Hände klatschen und sagen, wir machen es nur noch mit euch. Mhm. Die Welle ist nicht ganz so gelaufen, aber unterm Strich hat es schon ganz gut geklappt.
Unterm Strich seid ihr sehr zufrieden, seid heute der zweitgrößte in diesem Bereich. Bauwatch ist immer noch die Nummer 1.
Ja.
Okay, die geben also auch fleißig weiter Gas. Das muss man anerkennen. Das machen die einfach gut.
Das ist ein gutes Team.
Und mit dem Verkauf damals hast du ja auch noch, ihr habt noch eine Stiftung ins Leben gerufen. Es ist ja auch irgendwie zeitgleich zu dem Verkauf passiert. Was habt ihr das? Warum, wieso, weshalb? Was habt ihr da gemacht?
Ich hatte, wie gesagt, zwei Parteien, die sozusagen um uns gebuhlt haben. Mhm. Und ich wusste nicht so richtig, wer ist der Richtige. Mhm. Ja? Es gab die einen, die total in der Materie waren, genau wussten, was Phase ist, knallhart in der Analyse. Die allerdings auch ein paar Versprechungen gemacht haben, die sich sozusagen im Prozess schon nicht als so 100% haltbar erwiesen haben. Da habe ich gedacht, oh, was wird erst, wenn die Gesellschafter sind? Und dann auf der anderen Seite die Netten, die auch eine gute Story hatten und wo das Team auch so war, dass man gedacht hat, ja, das kann nur funktionieren. Aber trotzdem hat mir imponiert, dass sozusagen das erste Team analytisch, also Umweltklassen besser war. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann sozusagen kommt Marx Teil 2 hier in dieser Geschichte, der dann, nachdem ich Samstag ihn irgendwie beim Abendessen gestört und gesagt hat, Marc, ich habe keine Ahnung, links oder rechts rum, wen wollen wir nehmen?
Und man darf ja nicht vergessen, man ist in so einem Prozess relativ alleine. Es gibt die Altgesellschafter, die freuen sich quasi auf das Geld, was kommt, das viele. Genau. Und es gibt den operativ tätigen Geschäftsführer, der weiß, ich bin noch die nächsten 3 bis 5 Jahre auf jeden Fall an Bord, habe hier Verantwortung für 40, 50 Leute. Wer ist denn jetzt der richtige Partner, mit dem ich mich ins Bett lege, dass es allen danach gut geht? Das ist ja eine krasse Entscheidung. Da hilft dir ja keiner, weil alle anderen sind ja danach raus.
Ja.
Der Marc ist nicht mehr da, deine Altgesellschafter sind nicht mehr da.
Genau.
Du bist allein mit denen.
Genau, das ist auch so eine Sache, das wird einem irgendwann in dem Prozess klar, dass man zuerst sozusagen im Lager des Altgesellschafters saß und dann merkt, wenn die jetzt ihr Geld kriegen, dann haben die ja dann können die nett sein, wie sie wollen. Sie haben hier nichts mehr zu sagen.
Ja.
Und ich sitze alleine mit den Neuen. So, und jetzt ist die Frage, sind jetzt vielleicht ein paar Millionen Euro mehr Kaufpreis wirklich relevant? Weil ich bin derjenige, der mich sozusagen und meine Seele verkauft hat für die nächsten Jahre. Und da hängt ja ein großes Team dran. Denen muss gut gehen, ja. Also wenn es der Mannschaft nicht gut geht, dann habe ich nicht viel gewonnen. Ja, dann habe ich was aufgebaut, habe vielleicht Geld verdient, aber das kann es ja nicht sein. Das
macht auch schon keinen Spaß, wenn es nicht der richtige ist. Du machst es ja, um Fortschritt zu erzielen.
Genau. Dann hast du vielleicht Geld gekriegt, ausgecashed und kannst sagen, alles Gute, tschüss. Ja, aber ich wollte das Ganze weiter aufbauen. Das ist die eine Sache. Und habe auch eine hohe Dankbarkeit, was sozusagen das, was Team in Ostfriesland sozusagen anbelangt. Das machst du ja nicht alleine, das machst du ja nur, wenn du eine gute Mannschaft hast. Und war zuerst ein bisschen schwierig in Ostfriesland. Also der Hamburger aus dem Fonds sozusagen kommt im Anzug da an, vorzugsweise noch maßgeschneidert. Auf der anderen Seite sitzen Leute, die sagen, der kommt aus dem Otto-Katalog. Also ich war der Typ aus dem Otto-Katalog, ja. Es ist vielleicht ein bisschen despektierlich, Otto jetzt, aber wie auch immer. Da muss man sich einlassen, hat Jahre gedauert, um eine wirklich feste Bindung zu haben. Und dann hast du die feste Bindung, aber die gibst du nicht auf. Ja,
und die vertrauen dir auch als ihrem Vertreter nach oben. Und
genau,
wenn du die falschen Neugesellschafter anschläfst, bricht das alles zusammen.
Ja, ja. Genau. So. Und das ist eine große Vertrauensbeziehung und das willst du nicht enttäuschen.
Also hast du dir Rat bei Marc geholt?
Ich habe mir Rat bei Marc geholt. Habe am Frühstückstisch gesessen mit der ganzen Familie am Sonntag. Bemerkenswert für so eine Firma sozusagen, dann gleichzeitig diese persönliche Nähe,
ja,
oder das Zulassen der persönlichen Nähe, ja, ging nicht um den Deal, sondern ging um die Persönlichkeit und was ist das Richtige. Tu das, was richtig ist. Und dann haben wir gesprochen und sagte, ja, was treibt dich denn sonst in deinem Leben? Ich sag, ich weiß nicht, also ich brauche kein dickeres Auto oder brauche ich alles nicht. Ist eigentlich ganz gut so, wie es ist. Aber ich würde gerne mal irgendwann was Karitatives machen. So, das war mal eine Idee, so eine fixe Idee. Und wir haben während der Corona-Zeit gemerkt, dass ganz viele Kinder auf der Strecke geblieben sind, die zu Hause kein Backup hatten. Ja? Also als Zweit-, Drittklässler, Viertklässler lernst du zu Hause nicht, wenn du ein Jahr abgehängt wirst von dem Rest, das holst du nicht wieder auf.
Ja.
Da haben wir gedacht, familiär, das wäre schon schön, wenn wir da irgendwie was machen könnten, und hatten so als fixe Idee eine Stiftung oder eine Organisation, die diesen Kindern ein Alltagsbegleiter wird, also unterstützt in kann ich gleich ein bisschen erzählen, ganz 0815 Dingen für uns, ja, aber für die total wertvoll. Und dann sagte Marc, ja, Mensch, wenn das ist, dann sagt denen das doch. Dann müssen die halt dafür irgendwie Geld zur Verfügung stellen. Und habe ich gedacht, das ist ja eine Quatschidee. Ja, also wie soll das funktionieren? Habe dann mal gedacht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also angerufen und gesagt, also pass auf, Jungs, ich würde das gerne mit euch machen, aber hier gibt es sozusagen hier folgendes Vehikel, was noch zu gründen wäre. Da müsst ihr einen soliden siebenstelligen Betrag reinlegen und dann bin ich euer.
Ja? Also völlig selbstlos aus deiner Sicht, als jemand, der Anteil daran hat, wenn so eine Firma verkauft wird, auch aus Sicht der anderen Gesellschafter, dieses Geld war nur für karitative, gute Zwecke.
Punkt. Ja, das ist weg. Also was heißt weg? Das ist da.
Genau.
Ja? Aber ich komme halt nicht ran, sondern das ist eben diesem guten Zweck gewidmet. Und nun muss ich sagen, guter Zweck, hört sich immer altruistisch an, aber also ich sag mal salopp, ich möchte ja später durch eine Stadt gehen, wo ich nicht von irgendwelchen Typen belästigt werde. Ja. Und vorzugsweise hat jeder einen Job, geht einigermaßen gut und ich habe eine lebenswerte Umgebung. Ja. Und insoweit, wenn ich da wohnen bleibe, wo ich wohne, zahle ich in meine eigene Tasche. Ja. Ich zahle in meinen.
Auf jeden Fall. Das ist Wohnwert und Lebensqualität erhöhen für alle dort.
Ja.
Und euer heutiger Eigentümer hat gesagt, wir machen das. Ne?
Wir unterstützen
das.
Wir haben 2-3 Stunden gebraucht, haben zurückgerufen, haben ein bisschen verhandelt und gesagt, wir machen das. So. Und,
geil, super. Glückwunsch.
War cool.
Wie heißt dieses Konstrukt heute?
Rückendeckung.
Rückendeckung. Heißt der, das ist eine gemeinnützige GmbH, sagtest du, glaube ich?
Genau. Ist eine gemeinnützige GmbH geworden, keine Stiftung. Ist einfacher zu managen. Aber am Ende des Tages ist das Geld sozusagen nur für Kinder in Pinneberg und Umgebung. Und wir haben im Moment 5 Mitarbeiter, die, na, ich sag mal, Alltagshelden sind, ja, die Kindern beibringen, vernünftig zur Schule zu kommen. Das heißt, zu Hause abholen, pünktlich in der Schule sein, wenn die merken, kein Pausenbrot dabei, dann vielleicht noch zu Hause helfen, das Pausenbrot zu schmieren, eine Woche oder zwei, bis sie es selber schaffen, ja. Vielleicht ein bisschen bei den Schulaufgaben zu helfen.
Zahnarzttermine.
Genau.
Also so Lebenslagen. Selbst wenn du irgendwas hast, also ADS hat zum Beispiel eine ganz häufige Diagnose heutzutage, wenn es keiner diagnostiziert, dann gibt es auch keine Hilfe. Also es ist der Schritt, den ja auch die Eltern tun müssen. Und manche Eltern sind stärker am Kind, manche ein bisschen schwächer. Das Kind bleibt halt auf der Strecke, wenn das so ist. Und da muss man helfen.
Exakt. Okay. Und das tut uns allen gut. Also wenn jedes Kind, was wir sozusagen aus diesem Milieu irgendwo rauskriegen und eine Zukunft offenbaren, ja, hilft uns allen. Ja? Ja. Das wird ein späterer Steuerzahler. Ja, das ist großartig. Mal abgesehen davon, dass es dem Kind gut geht, ja.
Ja.
Ja, und das machen wir halt ganz vielfältig. Aber
ja. Da habe ich vorhin eine ganz, ganz doofe Frage gestellt im Vorgespräch. Dann sage ich so, sag mal, ihr macht so eine Stiftung, das heißt, ihr müsst irgendwie, also geht ja immer Geld weg und ihr braucht ja immer Geld und müsst ja neue Spenden haben und so. Und da hast du ja gesagt, ja, also unsere Stiftung geht schon ganz gut. Erzähl mal, wie du das geschafft hast. Und was die Idee dahinter war, also warum du so gehandelt hast, das ist viel spannender, finde ich.
Im Nachgang kann man alles schönreden, aber die Idee war, ich muss das Geld irgendwie anlegen. Mhm. Ja, also wir wissen alle, Inflation war groß. Jedes Jahr Geld zu verlieren ist jetzt irgendwie kein großes Thema. Das wollen wir nicht. Wir müssen also irgendwie mindestens erhalten oder ein bisschen was dazu verdienen. Und dann sitzt man bei der einen oder anderen Bank, die einem dann erklären, wie das Ganze funktioniert und denkt jedes Mal, okay, der weiß es auch nicht. Ja? Also das ist Quatsch. Also kannst du weit streuen. Das haben wir auf der einen Seite gemacht und auf der anderen Seite haben wir gesagt, naja, was läuft immer in der Welt? Das eine ist Luxus und das andere, und jetzt kommt der Evil-Part, ist Rüstung. Der Rüstungspart lag so ein bisschen daran, dass wir gedacht haben, naja, wenn es in der Welt richtig gut läuft, ne, dann brauchen wir unsere Stiftung nicht. Ja? Dann muss das auch nicht sonderlich wachsen. Aber man hat ja schon hier und da gesehen, dass die Welt ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und mir war relativ früh klar, dass sozusagen das Invest in Rüstung ein Hedge ist gegenüber sozusagen dem Wohlstand, den wir sonst so empfinden.
Mit und, Luxus ja ähnlich.
Ja, genau. Ja, und okay. Die Reichen werden immer reicher. Ja? Mhm. Es wird grundsätzlich mehr in Luxus investiert als vorher. Hat so ein bisschen so eine Delle gegeben, aber je nachdem, wo man ist, ja, ist es immer noch Klagen auf hohem Niveau. Aber Rüstung, wissen wir alle, ist durch die Decke gegangen. Ja? Und
so hast du investiert und diese Aktieninvestments waren gut für die Stiftung.
Genau.
Kann man ganz jetzt, klar so sagen.
Ich will nicht sagen, noch mehr Geld, aber es scheitert eher an Mitarbeitern als am Geld, weil du brauchst ja dann vernünftige Leute, die den Zweck auch leben, die das wollen, die das können, ja, sich in solche Umgebung zu begeben, also A, Vertrauen mit Kindern herzustellen. Brauchst aber auch das Vertrauen der Eltern, weil die fragen sich ja, was ist das denn für einer, der jetzt hier in unser Leben drängt und morgens hier bei mir in der Küche Butterbrote schmiert. Ja?
Ja.
Also das müssen die auch mitmachen und das funktioniert gut.
Und du sagtest ja auch, du könntest diesen Job zum Beispiel nicht machen. Also auch finde ich das Ganze eine wichtige Feststellung, ich könnte das auch nicht.
Ja.
Deswegen ist es ein echt krasser Job, weil du bist ja auch mit Schicksalsschlägen den ganzen Tag konfrontiert, mit neuen Situationen, wie du schon sagst, du klopfst an der Tür, hilfst den Eltern des Kindes ja so ein bisschen dabei, vielleicht das, was sie aus eigener Kraft nicht schaffen, auch besser zu machen. Dafür muss man offen sein. Manchmal ist man das ja auch nicht.
Ja.
Aber wirklich ein harter Job komplett.
Ja, du hast vor allen Dingen eine teilweise geringe Lernkurve, wollte ich gerade sagen. Also du kommst und machst was und machst das morgen nochmal und machst das nächste Woche das 100. Mal und denkst, oh, vielleicht klappt es ja beim 200. Mal. Und wenn du diesen Spirit nicht hast, dich darauf einzulassen, dann vergiss es. Ja? Also ich könnte es nicht. Ich habe das einmal probiert und bin da glanzlos gescheitert. Ich manage die Stiftung auch nicht oder die Rückendeckung, das macht meine Frau. Macht das deutlich besser als ich. Ist da auch mit allen Sozialarbeitern, den ganzen sozialen Diensten bei uns in der Region vernetzt und baut das Stück für Stück langsam aus.
Sehr, sehr cool. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Eine bezieht sich auf jeden Fall aufs Produkt. Mich würde natürlich total interessieren. Ihr habt so viele Videoaufnahmen, die jeden Tag entstehen. Was sind die skurrilsten Dinge, die ihr auf diesen Kameras gesehen habt? Dann wird es ja bestimmt in eurer Leitstelle so ein Best-of geben und jeder hat eine Geschichte zu erzählen.
Also man sieht Diebstähle, ja, oder versuchte Diebstähle, wo man sich wirklich fragt, wie das zustande kommt. Also ein LKW kommt rein, lädt seinen ganzen Kram da ab und der fährt einmal um den Block und kommt wieder rein.
Derselbe
ja?
LKW.
Derselbe LKW, lädt den ganzen Scheiß wieder auf und fährt dann raus, ja. Und auf der Baustelle wird das als solches nicht erkannt, weil, naja, okay, der ist ja angemeldet, der LKW.
Klar.
Aha.
Ja,
dann meldet man sich beim nächsten an und dann passieren solche Dinge.
Klar.
Das ist halt ja, Diebesgeschäft, sage ich mal. Aber so richtig krass.
So kopulierende Tiere, gehe ich jetzt mal von aus, Haken dran, kopulierende Menschen auch.
Findet man auch, aber nach der ersten Ansprache, egal wie besoffen sie sind, merken sie, okay, ist jetzt nicht gut.
Auf keinen Fall, ziehen Sie sich bitte nicht weiter aus, bitte.
Ja, tatsächlich.
Okay, das sind also so die Highlights quasi, die so passieren. Und unsere Leitstelle hat auch trotzdem viel zu lachen. Da muss man sich auch keine Sorgen machen.
Ja, das ist, die haben einen guten Job. Das,
Und bei 3000 Türmen, die da so, also wie oft holt man die Polizei? Das gibt's da, hast du so eine Zahl für mich, wo man ein Gefühl dafür bekommt, wenn man 3000 Baustellen überwacht, wie oft dann wirklich der Ernstfall eintritt? Also sowohl Ansprache als auch zum Schluss bis hin zur Polizei holen?
Also ich weiß, im letzten Monat waren es bummelig 180 Mal. Dass wir
Polizeieinsatz. Das ist nicht so wenig, ne?
Das ist relativ
5-6%.
Das ist relativ hoch. Ein
bisschen mehr als 6.
Im Normalfall ist das so, dass die, also wenn die Leute angesprochen werden, verlassen sie das Grundstück, ja, und gehen woanders hin. Das ist, ich sag mal, wenn man es überzeichnet, würde man sagen, das ist ja auch unser externer Vertriebskanal, ja. Wenn wir die Diebe abschrecken, dann gehen die zur Nachbarbaustelle, klauen da. Die haben danach Bedarf, ja.
Klar.
Deswegen ist der Markt auch so attraktiv und wächst.
Mhm.
Das sind ja professionelle Teams, wollte ich gerade sagen, die ernähren sich davon, also nicht vom Kupfer, aber jedenfalls vom Kupferverkauf.
Mhm.
Und die bleiben da. Also das ist so ein bisschen Wettrüsten. Da haben wir noch ein paar Jahre zu tun. Bis.
Das heißt aber auch 180 oder 90 Mal habt ihr Polizei gerufen. Ansprachen ja wahrscheinlich mindestens genauso oft oder deutlich öfter. Das sind der Verhinderte.
Ansprachen 95% ungefähr derjenigen, die wir ansprechen, verschwinden und gehen weg. Und es gibt ein paar Unbelehrbare und das sind dann eben diejenigen, wo wir die Polizei rufen. Und das gehört im Vorfeld dazu, also sozusagen zu wissen, welche Polizeidienststelle ist denn zuständig. Und jetzt würde man sagen, ja, das ist ja total einfach, ruf 110, funktioniert nicht. Ja, dann lande ich ja in Leer in der Polizei, die kann aber in München oder ich weiß nicht was, in Dänemark leider nicht rauslaufen. Das heißt, ich muss wissen, welche Polizeidienststelle hat die denn an dem Zeitpunkt auch Schicht oder nicht Schicht, weil es gibt welche, die sind am Wochenende geschlossen, es gibt welche, die nachts keinen Dienst haben.
Okay.
Die müssen dann auch noch wissen, wo sie hinfahren müssen. Ja? Also das managt man im Vorfeld, damit die Dienstleistung dann nachher auch reibungslos funktioniert, wenn es denn soweit sein soll.
Was wird geklaut auf Deutschlands Baustellen? Was sind so die Tops?
Kupfer ist das Maß aller Dinge. Also
Kupfer.
Kabel, genau, Kupferkabel.
Baumaschinen wahrscheinlich. Ne?
Ja, Baumaschinen auch.
Sprit?
Sprit, ja, Standard. Ja? Also,
okay. Also die fahren wirklich hin und hauen 400 Liter Diesel aus der Baumaschine raus in eine Kanister und Co.
Genau. Oder ja, es gibt ja Betankungsanlagen auf Baustellen,
stimmt,
die dann eben geleert werden.
Die fahren also mit dem Tanklastzug teilweise auch.
Nee, Tanklastzug nicht, aber das funktioniert letztendlich doch über Eimer oder eine große Kanister, die dann eben getragen werden. Also das ist noch
schon top für die Umwelt auch, kann ich mir vorstellen.
Gute Arbeit. Ja.
Verlierst ja in so einem Prozess doch eine ganze Menge.
Ja.
Okay, krass. Inwieweit nutzt ihr Drohnen? Ist Drohnen ein Thema, was euch hilft, additional, oder was du sagst, das ist noch nicht so ausgegoren, wie man sich das vorstellt?
Also wir gucken uns das an, ja. Wir gucken uns das seit Jahren an, aber es gibt regulativ ein paar Probleme auf Baustellen, Innenstädten kannst du eben keine große Drohne hochfliegen lassen und kleine Drohnen sind dann relativ windanfällig, haben keine eigene Analytik an Bord, schaffen also den Job eigentlich nicht, zu detektieren, ist da jemand oder ist da keiner. Es gibt Bereiche, Industrieanlagen, wo man über autonome Drohnen sprechen kann und wo man sowas probieren kann. Aber das ist kein Massengeschäft. Ja?
Okay.
Das ist also eigentlich ein anderer Ansprechpartner. Man hat da eher den Werkschutz als sozusagen den Bauleiter und die Baufirmen.
Achso, und so stimmt, ihr macht ja Baustellenabsicherung, ihr macht ja wenig Werksabsicherung.
Genau.
Okay.
Auch, aber in der Tendenz weniger. Mhm. Haupt ist sozusagen Bau. Und das Drohnengeschäft gucken wir uns an. Und ich sag mal, in dem Moment, wo wir sehen, dass da was passiert und skalierbar passiert, springen wir da rein. Ist das interessant? Aber bisher
Eigentlich denkt man ja so, wenn du so etwas überwachst mit 2 bis 4 Türmen, nehmen wir jetzt mal an, du hast quasi einen Vorfall, machst die Ansprache, der verschwindet nicht, dass es ja sehr, sehr abschreckend wäre, dann mit einer Drohne aufzusteigen, nochmal additional Lichter hinzubringen, direkte Überwachung über den Kopf, also einfach als verstärkendes Element, bevor die Polizei in 15 Minuten da ist.
Ist toll, aber muss einer bezahlen. So. Und dann fängt das Rumgehühne an und sagen, ich würde aber gerne einen Euro am Tag weniger zahlen. Wo du denkst, ja, dafür lässt sich jetzt keine Drohne betreiben. Also es ist auch ein Preispunkt sozusagen, der das total unattraktiv macht.
Teuer relativ,
ja, ne? Viel teurer. Also eine vernünftige Drohne mit einer autonomen Start-Lande-Station sozusagen, kann ich jetzt gar nicht sagen, wo die liegen, aber also eher bei 50.000 vernünftiges Ding. Die müssen ja bei jedem Wetter fliegen, also bei Wind und Wetter. Und wenn es regnet, kann ich sagen, heute bewachen wir nicht. Ja? Also,
50, okay, gut, das ist ein ganz anderer Preispunkt als die Türme. Ja, okay. Puh, krass. Jetzt bist du ja Unternehmer in Ostfriesland. Ja. Gibt es irgendetwas, was du dir von der Politik mehr oder weniger wünschen würdest? Gibt es da etwas, wo du sagst, da hätte ich mir mehr Unterstützung erhofft oder da würde ich denken, sollte man in Zukunft ein bisschen mehr drauf achten?
Also ich selber nicht. Auch für unser Geschäft würde ich sagen, Unternehmer sollte grundlegend mal mit den Rahmenbedingungen klarkommen und sich sozusagen innerhalb dieser Rahmenbedingungen entwickeln. Und wenn das dann nicht geht, dann ist es vielleicht das falsche Geschäftsmodell. Da muss man da mal drüber nachdenken.
Ja.
Also ich plädiere dafür mehr Eigenverantwortung. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir alle, dass es überall Reform bedarf.
Ja.
Das Angehen der Reform, ja. Es ist natürlich, ich stelle mich nicht in die Schuhe von Politikern und sage, was sie machen sollen. Kann ich nicht. Ja. Ich kann mir den Druck und das auch gar nicht vorstellen. Ich weiß nur, dass es extrem schwierig ist bei den widerstreitenden Interessen. Und wenn man nochmal irgendwann gewählt werden würde, Reformen durchzubringen, oder wenn man gewählt werden möchte, vielmehr, ja. Ich glaube, es braucht da jemanden, der sich da hinstellt und sagt, so, das machen wir jetzt, weil das ist richtig. Das weiß jeder, was alles richtig ist, was richtig wäre. Und das durchzuziehen. Und dann weiß man danach, ich werde halt nicht wieder gewählt, ja. Das ganze Geld, was wir jetzt haben, das nehmen wir, um die Schmerzen zu lindern, ja. Wir machen eine Rentenreform, wir machen eine Sozialreform, wir machen eine Krankenhausreform, wir machen alles an Reformen. Und dann nehmen wir die 100.000 Milliarden, die wir haben und versuchen sozusagen über die Zeit das Elend sozusagen ein bisschen zu lindern und gucken, was am Ende bei rauskommt.
Ja.
Aber klar ist, wenn wir so weitermachen, dann fahren wir gegen die Wand.
Ja, das würde ich genauso unterstreichen, das ist so. Sage mal, unternehmerischer Alltag, was machst denn du da eigentlich für dich? Also wie schaffst denn du es quasi, dich da auch rauszuziehen und zu sagen, so jetzt schalte ich mal ab, machst du, bist du in Netzwerken unterwegs, machst du Yoga, Pilates?
Ah, ich habe das versucht, ich habe darüber nachgedacht zu meditieren, ich habe danach, tatsächlich mal angefangen zu joggen, man sieht, das ist nicht sonderlich weit gekommen. ich spiele Badminton einmal die Woche, habe da ein gutes Team von Leuten, das macht total Spaß, aber wenn ich was sagen sollte, was ich gelernt habe sozusagen im Laufe der letzten Jahre, dann würde ich sagen, gelassener zu werden. Ja? Also in jeder Hinsicht erstmal vom Guten auszugehen sich nicht ständig über Dinge aufzuregen. Ja? Manche Sachen sind laufen nicht so, wie man denkt. Mein Opa, der ist 96 geworden, der hat immer gesagt, kann man nichts machen. Also ich glaube schon, dass man viel machen kann, aber du kannst halt nicht jede Situation ändern und du kannst dann nur deine eigene Art und Weise damit umzugehen ändern. Also wenn ein Reißverschlussverfahren auf der Straße nicht funktioniert, so gibt es 2 Möglichkeiten. Das ist ein absoluter Idiot, der hat es nicht begriffen oder er hat vielleicht gepennt. Ja?
Oder ist unsicher.
Genau. Und was tut's mir? Ich bin 2 Sekunden später, ist nicht dramatisch.
Ja.
Also nicht aufregen.
Ja, ich glaube auch auf die wesentlichen Dinge, also Dinge, die du verändern kannst, also zu Zeit drauf allokieren auf alle anderen, das ist ja verschwendete Zeit. Das ist ja leider so.
Aber wir neigen ja, ich meine, guck in die Medien, wir neigen dazu, uns viel über Dinge aufzuregen. Das lenkt ab.
Wir haben ja gefühlt auch mehr Zeit als früher. Das muss man auch fairerweise sagen. Vielleicht braucht man ein bisschen mehr Aufgabe und ein bisschen weniger Zeit. Vielleicht hilft es ja auch. Coaches und Mentoren, hast du da, machst du so etwas in irgendeiner Art und Weise? Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe hier ein Problem, da hole ich mir externe Hilfe rein, weil da bin ich nicht gut drin. Oder die auch sagen, ich habe jemanden, der mich weiterbringt. Oder ich habe Leute, zu denen ich aufschaue, von denen ich mir viel abschauen konnte. Sind da Leute in deinem bekannten Freundeskreis? die du konsultierst?
Also ich hatte eine lange Zeit einen Mentor, das war Dieter Ammer, der für den ich bei Bex zusammengearbeitet habe. Von dem habe ich viel gelernt über die Jahre, mit dem haben wir auch Ammer Partners zusammen gegründet. Und das hat mir über die Jahre sozusagen extrem geholfen. Jetzt in der letzten Phase habe ich immer so ein bisschen gehofft, dass ich ein bisschen mehr Know-how von extern, ob es von Fondsseite oder Holdingseite reinkommt, das hat nicht so gut funktioniert. Habe aber einen guten Freundeskreis von Unternehmern, von Freunden und Juristen, die relativ umtriebig sind. Ich sag mal, wo ich mein Herz ausschütten kann und dann auch Antworten kriege, mit denen ich immer zufrieden bin, aber die immerhin ernsthaft und ehrlich sind, ja?
Ja, aber jetzt keine Netzwerke wie YPO oder sowas, nein, wo du irgendwie engagiert bist, das nicht im Bundesverband Deutscher Mittelstand und links, nee, rechts, oben, unten, das nicht.
Also wenn wäre EO so eine Sache, wo ich sagen würde, das kann ich mir gut vorstellen.
EO Ostfriesland, das glaube ich, also das klingt jetzt total gemein, aber alle Ostfriesen, die ich kenne, sind irgendwie landwirtschaftlich verwandelt. Ich kann mir vorstellen, EO Ostfriesland ist super gut. Das wäre wirklich lustig, glaube ich.
Ja, also das wäre, was ich mir vorstellen könnte. Da gibt es ja aber auch, oder gab es jedenfalls, als ich mich mal drum gekümmert habe, ein paar Hürden. Die erfülle ich im Moment nicht. Deswegen kommt das nicht zum Tragen.
Hast du noch irgendwie sowas wie einen Lifehack oder Regeln, nach denen du sonst so vorgehst? Es gibt ja auch Leute, die sagen, quasi ganz klassisches Regelwerk, das ist schon gesagt, Gelassenheit ist quasi etwas, was du dir angeeignet hast, auch über die Zeit. Aber ansonsten jetzt kein hartes Regelwerk oder kein Lifehack, wo du sagst, das kann ich auch weitergeben an die etwas jüngere Generation. Das ist einfach etwas, was fast immer funktioniert.
Habe ich drüber nachgedacht, bin zu keinem richtigen Schluss gekommen. Ich glaube, ich bin relativ opportunitätsgetrieben hier und da. Wenn ich was weitergeben dürfte, dann wäre es auch bei uns sozusagen im Unternehmen, Konzern, das Thema Ownership. Ja? Also wenn du eine Sache hast, fühl dich verantwortlich und mach das. Ja? Und quengel nicht so viel rum, mach's einfach. Und wenn es Hürden gibt, wirst du schon schaffen. Ja? Jeder kann Fehler machen, mach's auch zweimal, aber fühl dich für deinen Bereich verantwortlich und dann feuerfrei.
Das finde ich gut. Das lassen wir genauso als Schlusssatz auch stehen. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr schöner Podcast, ein Thema, was im Alltag ja immer nur dann auftaucht, wenn man an Baustellen vorbeifährt und dieses gelbe Ding sieht, ja, und den Namen von euch draußen liest. Das von daher Glückwunsch, dass ihr in dem Bereich auch so hoch erfolgreich seid. Ihr seid ja das erfolgreichste deutsche Unternehmen auch in dem Bereich.
Ja, das stimmt.
Ganz, ganz viel Glück für die Zukunft, dass ihr aus 3.000 Türmen, 10.000 Türme und auch gerne mehr macht. Und ja, vielen, vielen Dank, Jan.
Vielen Dank, Markus. Hat mich echt gefreut, hier zu sein.
Sehr, sehr gern. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann vergesst nicht, kommentieren, liken, followen, denn das brauchen wir, damit noch mehr Menschen dem Mittelstars-Podcast folgen und hören. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Ich sage euch eine erfolgreiche Woche und bis bald.